Mose lehrt Israel, was für ein Volk sie sein sollen im verheißenen Land. Und das hat auch für uns heute noch Relevanz, weil wir heute sein Volk sind. Und das letzte Mal hat Mose mit anderen Worten gesagt, Gottes Volk soll ein heiliges Volk sein. Es soll anders sein als diese anderen Nationen, die vorher in dem Land gewohnt haben. Die Leute, die Gott nicht gekannt haben. Gottes Volk soll abgesondert sein. Es soll anders sein. Abgesondert von Götzendienst, abgesondert von dieser Welt und abgesondert für ihn. Absonderung ist nicht nur was von etwas, sondern immer zu etwas. Wir sind abgesondert von der Welt, aber abgesondert für ihn und zu ihm. Heute wird er darüber sprechen, dass Gottes Volk ein gebendes Volk sein soll. Ein freigebiges Volk sein soll in allen Bereichen ihres Lebens. Freigebig. Sie sollen frei sein zu geben. Das steckt in dem Wort schon drinnen. Frei zu geben, und das ist wichtig für uns heute. So viele Menschen heutzutage sind gebunden von Mammon, von Habsucht, von Geiz, Selbstsucht und die sind unglücklich. Sie sind nicht frei zu geben, sie sind nicht freigebig. Aber Gott möchte, dass es für uns anders ist. Und in Vers 22 hier im Kapitel 14, es fängt mit dem Zehnten an. Du sollst gewissenhaft allen Ertrag deiner Saat verzehnten, was der Herr, was auf dem Fels wächst, Jahr für Jahr. Und du sollst essen vor dem Herrn, deinem Gott, an der Stätte, die er wählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen, nämlich den Zehnten deines Getreides, deines Moses, deines Öles und die Erstgeborenen deiner Rinder und deiner Schafe, damit du lernst, den Herrn, deinen Gott, alle Tage zu fürchten. Wenn aber der Weg zu weit für dich ist, dass du es nicht hinbringen kannst, weil die Stätte für dich zu fern ist, der Tempel zu weit weg ist, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dorthin zu legen, wenn der Herr, dein Gott, dich segnet, dann sollst du es für Geld geben. Und dann binde das Geld in deine Hand zusammen und geh an die Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird. Also wenn es zu weit ist, seinen Zehnten bringst und dein Getreide vielleicht verrottet auf dem Weg dorthin oder dein Vieh eingeht, was du hinbringen willst, dann machst du Geld, verkauf es und dann nimm das Geld und geh hin an diese Stätte, zu diesem Tempel, den der Herr erwählen wird. Und gib das Geld für alles, was deine Seele begehrt, für Rinder und Schafe, für Wein und Rauschtrank und für alles, was deine Seele wünscht. Und iss dort vor dem Herrn, deinem Gott, und freu dich, du und dein Haus, deine Familie. Und den Leviten, der in deinen Toren wohnt, den sollst du nicht verlassen, denn er hat keinen Anteil noch Erbe mit dir. Leviten hatten kein eigenes Land, keinen eigenen Acker, den sie bebauen konnten, die waren ganz für den Herrn abgesondert, für den vollzeitlichen Dienst sozusagen im Tempel. Und deswegen sagt der Herr, vergesst diese Vollzeitlichen nicht, denn sie haben keinen Anteil am Land, die können sich nicht selber versorgen. Am Ende von 3 Jahren sollst du den ganzen Zehnten deines Ertrages von jenem Jahr aussondern und ihn in deinen Toren niederlegen. Und der Levit, denn er hat keinen Anteil noch Erbe mit dir, und der Fremde und die Waise und die Witwe, die in deinen Toren wohnen, sollen kommen und essen und sich sättigen, damit der Herr, dein Gott, dich in allem Werk deiner Hand, das du tust, segnest. Also jedes dritte Jahr, der Zehnte in den Toren, also in der Stadt, auf lokaler Ebene, dort, um die Armen zu versorgen und auch die Leviten, die ja in ganz Israel verstreut waren, zu versorgen. Kommen wir später noch zurück. Interessanter Zehnte. Sehr interessant, wenn wir den Zehnten studieren in der Bibel. Auch ein umstrittenes Thema. Müssen wir heute den Zehnten geben? Müssen wir ihn nicht geben im Neuen Bund? Interessant. Zehnte wurde erwähnt vor dem Gesetz. Wir lesen von Abraham, dass er dem Melchisedek, der wirklich ein Bild ist für Jesus, dass er ihm den Zehnten gegeben hat und das noch bevor das Gesetz gegeben wurde. Und das weist darauf hin, dass es auch noch für heute ein gültiges Prinzip ist. Aber dann, wenn wir weiterlesen, im Gesetz war es dann sehr genau geregelt. Na, manche Leute glauben, dass es sogar 3 Zehnte gegeben hat. 10% für den Leviten, 10% für diese Feier vor dem Herrn, von der wir gerade gelesen haben, und dann alle 3 Jahre nochmal einen Zehnten, der dann für die Armen da war und für die Wohlfahrt sozusagen in der Stadt, wo man gewohnt hat. Manche Ausleger glauben, es sind nicht nur 10%, sondern wenn man es im Durchschnitt rechnet, dann 23,33333%, die Leute dem Herrn gegeben haben. Andere wiederum glauben, dass es ein Zehnter war, der nur unterschiedlich verwendet wurde. Interessant, im Gesetz wurde genau festgelegt, was mit dem Zehnten zu machen ist. Der Ort, die Städte, na, sie sollen sie in die Städte bringen, die der Herr bestimmt. Der Tempel, wenn wir es übertragen wollen, die Gemeinde heute. Und manche haben vielleicht gesagt, na, ich würde es lieber selbst gern bestimmen, wohin mein Zehnter geht und was damit gemacht wird. Aber das ist genau der Punkt. Gott sagt, der Zehnte ist mir, der gehört mir. Und es ist nicht dazu da, dass du gibst mit irgendeiner Agenda oder mit irgendeinem Ding, sondern nee, du gibst ihn mir, ganz egal, was damit passiert. Das ist genau der Punkt, dass du keine Kontrolle darüber hast. Wir sehen, wo der Zehnte hingegeben werden sollte, wir sehen, wie der Zehnte gegeben werden sollte. Im Vers 26. Kauf dir, was deine Seele begehrt. Und dann isst dort vor dem Herrn, dein Gott, und freu dich, du und dein Haus. Das ist was, was wir vorher nicht, 3. Mose und diese Stellen, wo überall der Zehnte schon vorkam, was wir noch nicht gesehen haben. Dass die den Zehnten nehmen sollten, hingehen sollten, das dem Leviten, dem Hauptamtlichen dort in die Hand drücken sollen, aber dann haben die ein Fest miteinander gemacht. Die haben selber auch Anteil gehabt und haben gefeiert, dort vor dem Herrn. Das Geben, den Zehnten geben, das sollte was Freudiges sein. Das sollte ein Fest sein. Und die haben den dort hingebracht, haben sich hingesetzt mit ihrem Leviten und haben mal ordentlich gefeiert. Hey, wir bringen dem Herrn unseren Zehnten. Wir feiern das. Und als Drittes sehen wir, dass der Herr sagt, wenn du das tust, dann wirst du gesegnet werden. Das soll ein Segen für uns sein, wenn wir geben. Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Da liegt ein Segen drin, wenn wir geben. Aber es ist auch wichtig für unsere Beziehung mit dem Herrn. In Vers 23. Du sollst alles verzehnten. Warum? Sagt in Vers 23 als Grund, am Ende, damit du lernst, das ist ein langer Vers, am Ende, aber er sagt am Ende, damit du lernst, den Herrn, deinen Gott, alle Tage zu fürchten. Hatte was mit der Beziehung zum Herrn zu tun. Im Maleachi, in den Prophetenbüchern, wenn wir weiter aus dem Gesetz rausgehen, zu den Propheten, kommen wir zu Maleachi und der sagt, dass der Zehnte dem Herrn gehört und wo der Herr sein Volk zurechtweist und sagt, Leute, wenn er dir nicht gebt, dann ist es nicht, dass ihr was nicht gebt, sondern ihr bestehlt mich. Er sagt, das ist mein, der gehört mir, der Zehnte. Wenn er dir nicht gebt, bestehlt er Gott. Und Gott sagt auch weiter, prüft mich in dem. Das ist die eine Stelle, wo Gott sagt, prüft mich, ob ich nach dem Himmel auftun werde und meinen Segen ausgießen werde. Wieder Segen, wenn sein Volk treu war. Nach Maleachi kommen wir gleich zum Neuen Testament. Interessant, im Neuen Testament wird der Zehnte kaum erwähnt. Und das ist interessant. Das sollte uns auffallen. Unterschied zwischen Alten Testament und Neuen Testament. Im Neuen Testament wird der Zehnte nicht erwähnt. Oder kaum. Jesus spricht über den Zehnten, aber eigentlich nur zu den Pharisäern, zu den Juden. In dem Kontext, wo sie gesagt haben, Leute, ihr verzehntet alle gewissenhaft jedes kleine Kraut und jede Minze und was immer. Aber dann vergesst ihr die wichtigen Dinge wie Liebe und Barmherzigkeit. Und Jesus sagt zu diesen Pharisäern, das eine hättet ihr tun sollen und das andere nicht lassen. Aber er spricht hier eigentlich noch zu Juden. Wir sehen irgendwo im Neuen Testament, dass der Zehnte Christen direkt befohlen wird. Aber in der Apostelgeschichte 20 lesen wir über Geben, wo Paulus Jesus zitiert und er sagt, ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten, sich der Schwachen annehmen und an dieselben Worte des Herrn denken müsse, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Also das hat Jesus gesagt. Er hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Und es ist interessant, wenn wir im Neuen Testament schauen, wie die Christen gegeben haben, dass sie sehr freizügig waren. Die Christen im Neuen Testament hatten eine radikale Freigebigkeit, radikale Freiheit zu geben, weit über das hinaus, was im Gesetz verlangt war, weit über den Zehnten hinaus. Wenn wir lesen von diesen Leuten, die alles verkauft haben, was sie hatten und es hingelegt haben zu den Füßen der Apostel. Ob das immer weise war oder nicht, bleibt dahingestellt, aber die hatten eine radikale Freigebigkeit. Radikale Freiheit zu geben für das Werk des Herrn und zu geben für die bedürftigen Geschwister. Weit über das Gesetz hinaus. Seht ihr, die haben eine Herzensveränderung erfahren. Gott hat sie verändert. Von neuem geboren, eine Änderung, neuer Bund. Ich werde mein Gesetz auf eure Herzen schreiben. Und ich nehme dieses steinerne Herz raus und ich gebe euch ein fleischernes Herz. Und diese Christen, die haben eine Herzensveränderung erfahren. Die haben kein Gesetz mehr gebraucht. Das war nicht mehr nötig. Das Gesetz war gar nicht nötig. Der Herr sagt allgemein im Neuen Testament, dass der Arbeiter, die vollzeitlich im Dienst sind, seinen Lohn wert ist und dass die geistlich empfangen, ihren materiellen Segen teilen sollen mit denen. Und dann sehen wir die Hauptstelle eigentlich, wo es wieder nicht spezifisch um den Zehnten geht, aber um Geben. Und das ist im 1. Korinther Kapitel 9, wo der Herr das da sehr allgemein anspricht, aber er spricht über Geben. Er sagt, dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Wird oft in ganz anderen Kontexten zitiert, diese Bibelstelle, aber im Kontext geht es um Geben. Wer sparsam sät, der wird auch sparsam ernten und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang, Gesetzlichkeit, denn einen fröhlichen Geber, lieb Gott. Und dann sagt er weiter, Gott aber vermag auch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem alle Zeit alle Genüge habt. In allem alle Zeit alle. Das ist ziemlich viel, das ist ziemlich gut. Damit ihr in allem alle Zeit alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Das sagt mir was, wenn ich diese Verse im Neuen Testament anschaue. Das sagt mir, dass der Zehnte und Geben allgemein nicht was Gesetzliches sein soll für uns Christen. Paulus schreibt dem Timotheus, im 1. Timotheus, für einen Gerechten ist das Gesetz nicht bestimmt, sondern für Gesetzlose und Widerspenstige. Das heißt, wenn du nach dem Geist wandelst, dann hast du das Gesetz nicht nötig. Hast du nicht nötig, dass ihr Gesetz niedergelegt wird, ihr müsst dem Zehnten geben. Wir kontrollieren das, schickt eure Einkommensnachweise in die Gemeinde. Manche Gemeinden tun das, da wird wirklich kontrolliert, ob der Zehnte bezahlt wird oder nicht. Nein, die nach dem Geiste wandeln, die brauchen kein Gesetz. Deswegen, wir legen in unserer Gemeinde keine große Betonung auf den Zehnten oder Geben. Hier, da hinten steht eine Spendenbox, wer die Freiheit hat zu geben, fühlt euch frei, mit Freude aber. Preis dem Herrn, bete den Herrn an. Legen keine große Betonung drauf. Geben soll nicht was Gesetzliches sein für uns Christen. Nicht aus Zwang, sagt der Paulus, sondern mit Freude, mit Freigebigkeit. So wie die in den Tempel gegangen sind und es hingelegt haben und erstmal ordentlich gefeiert haben. Hey, komm, ich schmeiß meine Spende rein, das wird gefeiert. Da ist eine Freude dabei. Das ist was Tolles, was Gutes. Geben ist nichts Gesetzliches für uns Christen. Alles, was wir Christen tun, sollte eine Reaktion sein auf das, was Gott für uns getan hat. Wir sind niemals die Initiative ergreifen. Wir reagieren nur. Es ist nicht so, dass wir geben, um gesegnet zu werden. Oder vielleicht noch schlimmer aus Angst. Wenn ich jetzt nicht gebe, dann wird der Herr mich nicht segnen. Oh. Also gebe ich vielleicht doch besser. Nee, Gott gibt uns alles und segnet uns wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Und wirklich alles, was wir tun, unser Dienst für den Herrn, unsere Anbetung, wenn wir hier zusammenkommen, wenn wir einander dienen, unser Geben, das ist eine Reaktion auf das, was der Herr für uns getan hat. Weil er ein gebender Gott ist. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und wie viel der Herr uns gibt, nicht nur ewiges Leben und Annahme beim Herrn, sondern jeden Tag neu seinen Frieden, seine Kraft, seine Freude, seine Versorgung. Gott ist ein gebender Gott. Und niemals sollten wir Christen geben, um was zu bekommen. Sozusagen als die, die die Initiative ergreifen und Gott ist dann der, der reagiert. Nee, Gott reagiert niemals. Sondern er ist der, der uns segnet. Und er ist der, der uns gegeben hat. Und alles, was wir tun, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das verändert unser Herz. Und deswegen wollen wir ihm zurückgeben. Und deswegen wollen wir anderen geben, weil wir so gesegnet sind. Eine ganz natürliche Reaktion. Das ist das Bild, meines Erachtens, was das Neue Testament uns gibt bezüglich Zehnten oder Geben allgemein. Deswegen betonen wir auch in der Gemeinde hier gerne das, was Jesus für uns getan hat. Das ist das Zentrum. Er ist das Zentrum, das, was er getan hat. Und suchen Menschen in Kontakt mit ihm zu bringen. Das ist der Schlüssel. Hey, weil wenn wir verliebt sind in Jesus, dann hat alles andere ganz normal seinen Platz. Dann lassen wir uns vom Geiste leiten und das ist der neue Bund. Und ja, wie es hier steht im Korintherbrief, was am Herzen liegt. Jeder, wie er sich im Herz vorgenommen hat, so gebe er. Sich durch den Geist leiten. Heißt das, dass wir den Zehnten nicht zahlen müssen? Nicht unbedingt. Weißt du, wenn es wichtig war zu geben für die im Alten Testament, ist es, wir Menschen haben uns halt geändert, ist es wichtig zu geben für uns. Aber warum stellst du überhaupt die Frage? Das ist, wir versuchen immer so die Grenzen auszutesten. Warum? Willst du dich festnageln auf die 10%? So dass die Pflicht erfüllt ist und dann kannst du es abhaken und okay, das war's dann. Die Bibel lehrt uns, alles gehört Gott. Alles, was wir haben, gehört Gott. Nicht nur die 10%. Der Zehnte war nur ein Bild dafür, dass alles ihm gehört. Gott, ich bekenne es, es gehört dir, deswegen gebe ich dir die 10% und über das andere bin ich Verwalter. Aber alles gehört dem Herrn. Unser ganzes Leben, alles, was wir haben, es ist uns anvertraut. Aber es gehört wirklich ihm. Was, wenn der Herr sagen würde, ich will, dass du diesen Monat mehr gibst als 10%. Hat man in so einem Andachtsbuch, was ich gelesen habe, so in einem Jahr durch die Bibel, von einem Missionar gelesen und er hat beschrieben, wie Gott eines Tages zu ihm gesprochen hat. Ein anderer Bruder, eine Familie hatte irgendeinen tragischen Vorfall und haben alles verloren, sind mit nichts dagestanden und Gott hat zu seinem Herzen gesprochen und gesagt, ich möchte, dass du denen gibst. Dass du ihnen hilfst. Und er war Missionar, war Pastor und gesagt, ja, wir haben doch selbst nicht viel. Und ich habe kein Geld auf der Kante, was ich geben kann. Und er hat zu seinem Herzen gesprochen und gesagt, ja, aber ihr habt 3 Autos als Familie. Ich möchte, dass du 2 davon verkaufst. Um den Geschwistern zu helfen. Radikal. Aber er hat es getan. Und was für ein Segen das war. Wollen wir uns festnageln lassen auf irgendeine gesetzliche Sache? Vielleicht will Gott größere Freiheit schenken, zu geben. Ich habe gehört von einem amerikanischen Unternehmer, der hat mit Gott einen Deal gemacht, hat gesagt, ich will dir 90% geben von dem Gewinn meines Unternehmens. Nicht nur 10, sondern ich drehe es um. 90% für dich, ja. Und ihm geht's gut. Ist einer der größten Müslihersteller, glaube ich, in Amerika. Aber Gott ist fähig. Gott hat versorgt. Und so brauchen wir das Gesetz im Neuen Testament. Ich weiß nicht. Vielleicht, wenn du dein Herz verschließt vor Gott und wenn du selbstsüchtig bist und nicht offen bist für das Reden des Geistes, okay, dann liest dir vielleicht nochmal das Gesetz durch. Aber sieh dir alles vom Herzen. Ich werde euch nicht vorschreiben, wie viel ihr geben sollt. Ich werde euch nicht kontrollieren, wer den Zehnten zahlt in dieser Gemeinde und wer nicht. Ich möchte das gar nicht wissen. Ich möchte so wenig wie möglich wissen, wer was gibt oder wie viel. Ja, die Iris zeigt mir am Monatsende, was da ist zum Ausgeben für den Herrn. Aber ich möchte gar nicht wissen, wer wie viel gibt. Eine Sache zwischen uns und dem Herrn. Gott möchte, dass wir freigebige Kinder sind, dass wir frei sind, zu geben, mit fröhlichem Herzen, von ganzem Herzen. Dass wir feiern, wenn wir unsere Spenden geben. So wie die Leute hier in Vers 28. So cool. Gehen dorthin, nehmen ihren Zehnten, gehen in den Tempel und kaufen erstmal ordentlich ein fürs Grillfest. Und dann setzen sie sich nieder mit ihrem Leviten da und feiern erstmal ordentlich. Hey, wir geben dem Herrn, Gott ist gut, er hat uns versorgt und wir beten ihn an, durch das wir geben. Vers 23 ist wichtig. Gottes Herz, dass wir es verstehen, warum Gott will, dass wir Geber sind. Damit du lernst, den Herrn, deinen Gott, alle Tage zu fürchten, heißt es hier. Und wir wissen, dass dieses Wort fürchten eigentlich in dem Verständnis, wie wir es heute verstehen, eher mehr wie ehren oder respektieren, schätzen bedeutet. Jesus hat es gesehen, dass Geld und Materialismus eine große Konkurrenz sein kann für Gott. Wahrscheinlich die größte Gefahr in dieser Welt für Götzendienst. Gerade in unserer Kultur, wo wir so materialistisch sind. Und Jesus hat gesagt in Matthäus 6, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das geht nicht. Deswegen sagt Jesus im selben Kontext, sammelt euch nicht Schätze hier auf dieser Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben und nicht stehlen. Und dann sagt er denn, wo dein Schatz ist, dort wird auch dein Herz sein. Wo dein Schatz ist, dort wird auch dein Herz sein. Warum will Gott, dass wir geben? Warum gibt Gott dem Volk hier den Zehnten? Ist es, weil Gott so arm ist? Weil er sonst bankrott geht? Die Bibel sagt uns, alles gehört dem Herrn. Das ist ganz sicher nicht seine Motivation. Warum sagt Gott es wie alles, was er uns sagt? Um unsere Willen. Weil es gut für uns ist, weil es wichtig für uns ist, dass wir Geber sind. Gott ist Gott, er hat alles, was er braucht. Aber wir sind in Gefahr, dass wir habsüchtige und selbstsüchtige, kleine, geistig arme Menschen werden. Wir sind in Gefahr, dass wir im Götzendienst verfallen und damit den Sinn unseres Lebens wirklich verpassen. Wir sind in Gefahr, dass wir die Ewigkeit aus den Augen verlieren. Deswegen sagt Gott uns diese Dinge. Er braucht es nicht, dass wir ihm geben. Er hat alles, was er braucht und wirklich alles, was es gibt. Aber wir brauchen es, dass wir geben. Wir brauchen es, Geber zu sein. Dass wir dort investieren, wirklich konkret. Mit dem Handfesten, wo es wirklich drauf ankommt. Dass wir dort investieren, wo der Herr es haben will. Dass unser Herz beim Herrn ist. Das ist der ganze Punkt dabei. Dass unser Herz am richtigen Platz ist. Wo unser Schatz ist, dort wird unser Herz sein. Und deswegen sagt Gott uns diese Dinge. Radikal diesem reichen Obersten, der zu Jesus gekommen ist und gesagt hat, das muss ich tun, damit ich ins Reich Gottes komme. Und dann sind sie in diese ganze Diskussion, halte die Gebote. Ja, das habe ich getan. Und dann sagt Jesus, weißt du, eins fehlt dir. Verkauf alles, was du hast. Das ist ziemlich radikal. Verkauf alles, was du hast und gib's den Armen und dann folg mir nach. Jesus hat genau gesehen, das ist es, was dich zurückhält, lieber Mann. Du bist religiös, du bist moralisch gut drauf, aber du folgst mir nicht wirklich nach. Dein Herz ist geteilt. Und das war der Mammon. Und Jesus ist so radikal, ihm zu sagen, verkauf alles, was du hast. Und wir müssen sehen, das ist nicht für jeden, sondern das war spezifisch für diesen Mann, weil er gesehen hat, da war sein Problem. Und er sagt ihm, verkauf alles, was du hast und gib den Armen und dann folg mir nach. Lass dich nicht zurückhalten. Wo dein Herz ist, wird dein Schatz sein. Jesus sagt mit anderen Worten, ich will dein Schatz sein. Also verkauf das, was dir dein Herz gestohlen hat und folg mir nach. Und darauf kommt es wirklich an. Fühlst du dich unfrei, gefangen von Materialismus, von Habsucht? Fühlst du dich beengt in deiner Beziehung mit dem Herrn? Dann gib. sehr praktisch. Geh. Oder fehlt dir Herz für das Reich Gottes? Oder für Mission, für das, was Gott tun will in dieser Welt? Dann gib. Und ganz natürlich wirst du Interesse dran haben. Das ist ganz natürlich. Wenn du in Aktien investierst, schaust du jeden Tag im Börsenbericht an, weil dein Cash drin steckt. Deswegen steckt auch dein Herz drin. Und so wirklich, wenn du uninteressiert bist an geistigen Dingen, lau in deinem Herzen, Gott sagt uns, das ist eine gute Möglichkeit, wie wir es ändern können, ganz praktisch. Investiere ins Reich Gottes. Unterstütze Missionare. Du wirst ganz natürlich Interesse daran haben. Und dein Herz wird dem nachfolgen. Und hab keine Angst zu geben. Der Herr wird sich nie mehr geben lassen, als er uns zurückgibt. Der Herr wird nie ein Schuldner sein von uns Menschen. Wir können gar nicht geben und uns dabei selbst schaden. Jesus sagt nur die nicht geben, die schaden sich. Und wirklich im geistlich gesehen, Jesus kann wirklich nur die segnen, die denen es nicht schadet, wenn er sie segnet. Ich meine, überleg mal, wenn Jesus weiß, dass dein Problem Götzendienst ist mit dem Mammon, wird er dir noch mehr geben? Konkurrenz noch mehr aufbauen? Nee, er wird die Leute segnen, für die das kein Problem ist. Für die das kein Götze ist. Die kann er segnen, weil die sind in der richtigen Position. Und die kann er, Gott will uns einen Arm halten und niedrig halten und weiß nicht. Gott will uns segnen. Und es ist nicht Prosperity Teaching hier. Vor allem will er uns geistlich segnen. Aber auch nicht dieses Bild, ja, dass wir alles verkaufen müssen und wie Franz von Assisi in irgendeiner Hütte leben oder als Einsiedler irgendwo hinziehen. Gott hat überhaupt nichts dagegen, wenn wir das Leben genießen. Und wenn wir das auch genießen, was er uns gegeben hat, solange es uns nicht von ihm abhält. Wie gesagt, dieser Businessman, der Millionär ist und 90% von dem, was er kriegt, dem Herrn gibt, der hat kein Problem für den Herrn, den zu segnen. Weil sein Herz nicht in Gefahr ist. Ich glaube wirklich, dass das die Absicht Gottes ist, dass das Gottes Herz ist. Hinter diesen Geboten an Israel. Und wenn er uns sagt, dass er will, dass wir gesegnet sind. Er ist nicht daran interessiert, an Geld. Er ist nicht daran interessiert, dass wir arm sind. Er will unser Herz. Und darum geht es uns. Das ist der Sinn. Hier. Das ist der Sinn vom Zehnten. Und wirklich ganz offen gesagt, wenn man den Bankauszug von jemandem anschaut, wir sollten das vor allem bei unseren eigenen tun, dann kriegt man ein ganz gutes Bild, wo das Herz dieses Menschen ist. Wo wirklich die Prioritäten sind. Gott möchte, dass wir frei sind zu geben, dass wir freigebige Menschen sind. Menschen, die ihm geben, in seinem Reich. Menschen sind, die den Armen und den Witwen und den Waisen geben. Und das ist eine Herausforderung hier. Und ich möchte mich und ich möchte uns herausfordern. Schaut euch euer Budget mal an. Ich denke, wir sollten das einplanen, regelmäßig einplanen. Regelmäßiges Etat in unserem Budget haben für das Reich Gottes. Aber nicht nur das, sondern auch für die Armen, für die Bedürftigen, für die Waisen, die Witwen, für die Ungeborenen, Benachteiligten. Nicht, dass wir es so machen wie die Welt. Wenn wir Lohnerhöhung kriegen und mehr haben, dass wir automatisch immer unseren Lebensstandard erhöhen und wir haben eh schon 3 Autos und wir brauchen eigentlich kein 4. mehr, aber hey, wir können es uns ja leisten. Also das 4. oder das 5. oder das größere und das nächste Haus und das nächsten Urlaub und weiter weg und warum? Ich glaube, dass Menschen oft freier sind, wenn sie ein einfaches Leben leben und dort investieren, wo es wirklich zählt. In Ewigkeit zählt. Herausfordernd. weiß nicht, wie es euch geht. Mich fordert es heraus. Mich fordert es heraus. So radikal anders als das, was die Welt uns lehrt. So radikal anders als unsere Kultur. Gott möchte, dass wir Kinder sind, dass wir freigebig sind, nicht wegen ihm, sondern wegen uns. Er möchte unser Herz und er möchte, dass wir frei sind. Und dann kann er uns segnen, weil es keine Konkurrenz mehr ist für unsere Beziehung mit ihm. Vers 15. Am Ende von 7 Jahren sollst du einen Schulterlass halten. Das aber ist die Sache mit dem Schulterlass. Jeder Gläubige soll das Darlehen seiner Hand, das er seinem Nächsten geliehen hat, erlassen. Er soll seinen Nächsten und seinen Bruder nicht drängen, denn man hat für den Herrn einen Schuldenerlass ausgerufen. Das kennen wir schon, diesen Schuldenerlass, dieses 7. Jahr. Jedes 7. Jahr war das Sabbatjahr. Da sollte das ganze Land Ruhe haben. Die sollten ihre Äcker nicht bebauen. Und dieser wilde Ertrag von ihren Äckern und Weinbergen, der war wieder für die Armen da, um die zu versorgen. Und sie sollten die Schulden ruhen lassen in diesem Jahr. Die meisten Ausleger glauben, dass es hier nicht gemeint ist, die Schuld ganz zu erlassen. Das ist im 50. Jahr geschehen, in dem Erlassjahr. Aber die meisten glauben, dass hier einfach gemeint ist, dass sie die Schulden nicht einfordern sollen und keine Zinsen fordern sollen, dieses 7. Jahr. Warum war das so? Ich glaube, dass jeder das Sabbatjahr genießen konnte. Selbst sie, die Schulden hatten. Interessant auch, dieser 3-Jahres-Zehnte, den wir gerade vorhin gesehen haben, ich glaube, auch der hatte damit zu tun. Im 6. Jahr wurde der in der Stadt, wo sie gewohnt haben, in den Toren niedergelegt, um die Armen zu versorgen und die Leviten. Ich glaube, auch das war dazu da, dass wirklich alle dieses Sabbatjahr genießen konnten, das der Herr ihnen schenken wollte. Vers 3, den Ausländer magst du drängen. Was du aber bei deinem Bruder hast, soll deine Hand erlassen, damit nur ja kein Armer unter dir ist. Ich glaube, deswegen, wegen diesem Sabbatjahr, war auch der Grund, warum es okay war, vom Ausländer weiter Schulden zu verlangen oder Zinsen zu verlangen, weil der hat sich ja nicht dran halten müssen. Da war ja frei zu bebauen und zu wirtschaften. Und Vers 4. Damit nur kein Arm unter dir ist, denn der Herr wird dich reichlich segnen, in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt, es in Besitz zu nehmen. Wenn du nur auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, genau gehorchst, genau zu achten, dieses ganze Gebot zu tun, das ich dir heute befehle. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen, wie er zu dir geredet hat. Und du wirst vielen Nationen ausleihen, du aber wirst nichts leihen. Und du wirst über viele Nationen herrschen, über dich, aber werden sie nicht herrschen. Wieder, Leute, wenn ihr nur dem Herrn vertraut, dann werdet ihr gesegnet werden. Und soweit wir es wissen, hat das Volk das nie gehalten. Deswegen sagt der Prophet Jeremia, die 70-jährige Gefangenschaft in Babylon ist dazu da, um dem Land die Ruhe zu gönnen, die ihr ihm nie gewährt habt. Und sie haben diesen Segen verpasst. Und es war ein gewaltiger Segen. Gott sagt, Gesellschaft, wo kein Armer sein wird. Wow. Haben sie daran gehalten und Gott hat dem Land die Sabbatjahre ersetzt. Und sie haben wirklich diesen Segen verpasst, den ihnen der Herr geben wollte. Zehnte, genauso wie dieses Sabbatjahr, war eine Möglichkeit, die Gott geschenkt hat für das Volk, dass sie ihren Glauben ausüben. Einfach Gottes Treue zu testen und zu erfahren. Auch um die Abhängigkeit von ihm zum Ausdruck zu bringen, dass wirklich ihm alles gehört. Man könnte sagen, das macht ökonomisch keinen Sinn. Es macht ökonomisch keinen Sinn, Sabbatjahr zu halten, Zehnten zu geben, freigebig zu geben, ins Reich Gottes zu investieren. Es macht keinen Sinn. Vielleicht würden wir sagen, Mann, wenn ich so gebe, dann gehe ich bankrott. Ich kann mir es nicht leisten, den Zehnten zu zahlen. Und ich kann mir es nicht leisten, den Armen barmherzig zu sein. Macht keinen Sinn. Gott wird sagen, oh ja, es macht geistlich Sinn. Es macht Sinn. Und Gott will nicht, dass wir ihm auf unser begrenztes, oft so habsüchtiges Denken begrenzen. Und sagen, das macht ökonomisch keinen Sinn. Deswegen kann ich es nicht tun. Nee, Gott sagt, es macht Sinn. Und begrenzt mich nicht. Und er sagt es seinem Volk, tut das, was keinen Sinn für euch macht, vertraut mir. Und wisst ihr was, das Resultat wird sein, dass ihr gesegnet seid über alles hinaus, was ihr euch überhaupt vorstellen könnt. Mein Bruder, woher denkst du, kommt all das, was du schon hast? Klammerbemerkung. Wenn wir schon sagen, es macht keinen Sinn. Denk mal logisch, wo kommt mal alles her, was du hast jetzt? Vom Herrn. Also wenn er dir hier sagt, du kannst freigebig sein und wir sollen gebende, freigebige Menschen sein und er wird uns segnen, meinst du nicht, er kann versorgen? Dürfen wir nicht begrenzen. Das Prinzip ist, denke ich, wirklich für uns, ist, sei so freigebig, so großzügig, wie du nur kannst. Soweit du Freiheit hast vom Herrn. So wie er dir es aufs Herz gelegt hat. Und tu es mit Freude. Gib mit Freude. Gib von ganzem Herzen alles dem Herrn. Und nicht nur wird er dich freier machen und wird dir ein größeres Herz für geistliche Dinge geben, er wird dich auch versorgen und dich segnen. Vers 7, wenn es einen Armen bei dir geben wird, irgendeinen deiner Brüder in einem deiner Tore, in deinem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt, dann sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand vor deinem Bruder, dem Nächsten, nicht verschließen. Sondern du sollst ihm deine Hand weit öffnen und ihm willig ausleihen, was für den Mangel ausreicht, den er hat. Also wir sollen ein offenes Herz haben für Bedürftige. Hüte dich, dass in deinem Herzen nicht der boshafte Gedanke entsteht, das siebte Jahr, das Erlassjahr ist nahe, und dass dein Auge dann böse auf deinen Bruder, den Armen, sieht und du ihm nichts gibst. Weil ich krieg's ja nicht zurück. Macht keinen Sinn ökonomisch, ne? Da sind wir wieder bei dem Denken. Das macht keinen Sinn. Wart noch ein Jahr, der kann noch ein Jahr fasten und dann ist er vielleicht verhungert. Nee, du sollst dem Herrn, und der Herr wird dich versorgen. Denk nicht diese Gedanken. Wenn Gott dir aufs Herz legt, dir einen Armen zeigt und sagt, ich möchte, dass du ihm gibst, dann denk nicht zweimal nach. So, und du sollst ihm deine Hand weit öffnen und ihm willig ausleihen, was für den Mangel ausreicht, den er hat. Hüte dich, dass in deinem Herzen nicht der boshafte, da waren wir gerade, gell? Weiter geht's, er aber würde über dich zum Herrn schreien und Sünde wäre an dir. Willig sollst du ihm geben und dein Herz soll nicht böse sein, wenn du ihm gibst. Denn wegen dieser Sache wird der Herr, dein Gott, dich segnen. Wieder, er wird dich segnen in all deinem Tun und in allem Geschäft deiner Hand, denn der Arme wird nicht aus dem Land verschwinden. Darum befehle ich dir, deinem Bruder, deinem Elenden und deinem Armen in deinem Land sollst du deine Hand weit öffnen. Boah, das war was mich getroffen hat, wo ich das gelesen habe. Gott sagt, deinem Bruder, deinem Elenden, deinem Armen in deinem Land. Wie oft haben wir die Armen, die wir sehen, oder die Bedürftigen, die wir sehen, schon mit diesen Augen gesehen? Hey, das ist mein Armer. Das ist mein Bedürftiger in meinem Land. Ah. Viel zum Nachdenken. Ja, wo ich über nachgedacht habe, meditiert habe gestern über diese Verse, über den Zehnten und diese ganze Gesetzlichkeit, die der Herr nicht haben will, sondern diese Freiheit, die er uns schenken will. Wir Christen sind auch so komisch, wir betonen oft so gern diese Regeln, ja, die vielleicht da sind und diese Prinzipien, die gut sind für uns und richtig sind. Ich bin überhaupt dagegen, den Zehnten. Aber wir machen es zu sowas Gesetzlichem. Ganz anders als Gottes Herz ist. Und auch diese Sache mit den Armen, mit den Bedürftigen. Mich hat es unheimlich herausgefordert. Dass Gott sagt, hey, das soll das Regelmäßige sein. Nicht nur ins Reich Gottes zu investieren, sondern wirklich auch, ich denke, den bedürftigen Brüdern und Schwestern zuerst. Aber wirklich ein offenes Herz haben, ein barmherziges Herz, ein gebendes Herz. Je nachdem, wie viel der Herr mir gibt, kann ich weitergeben. Aber das Prinzip ist, ob es viel oder wenig ist, wir sollen geben, wir sollen unser Herz nicht verschließen vor diesen Menschen. Und das hat mich besonders angesprochen, dass Gott hier sagt, deinem Bruder, deinem Armen, deinem Bedürftigen in deinem Land, oh, das ist ehrlich gesagt beschämend, aber ich habe das noch nie so gesehen. Eher allgemein, ja, wir sollen natürlich den Armen helfen, aber Gott macht es wieder sehr persönlich. Sagt, hey, das ist deiner. Ganz, ganz neue Perspektive für mich. Vers 12. Wenn ein Bruder, ein Hebräer oder eine Hebräerin sich dir verkauft, dann soll er dir 6 Jahre dienen und im 7. Jahr sollst du ihn von dir als freien entlassen. Und wenn du ihn als freien von dir entlässt, sollst du ihn nicht mit leeren Händen entlassen. Israeliten hatten damals die Möglichkeit, wenn sie verschuldet waren und die Schulden nicht bezahlen konnten, dann hatten sie die Möglichkeit, sich entweder dem sie das geschuldet haben, oder einem anderen, der die Schuld für sie bezahlt hat, sie konnten sich dem für eine begrenzte Zeit als Sklave verkaufen und diese Schuld sozusagen abarbeiten in dieser Zeit. Also hier wieder auch Zeitraum von 7 Jahren. Im 7. Jahr durfte er freigehen. Und wenn du ihn als Freien von dir entlässt, Vers 13, sollst du ihn nicht mit leeren Händen entlassen. Du sollst ihn reichlich aufladen von deinem Schafen, von deiner Tenne und deiner Kälterkufe. Von allem, womit der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat, sollst du ihm geben. Seht ihr, der Herr, der Gott, ist der, der gesegnet hat. Und du sollst daran denken, dass auch du im Land Ägypten Sklave warst und dass der Herr, dein Gott, dich erlöst hat. Darum befehle ich dir heute diese Sache. Wieder. Wenn dieser Schuldner von dir geht, dann sollst du nicht denken, na, endlich hat er mir abbezahlt, was er mir schuldet. Sondern der Herr sagt, segne ihm. Lad ihm auf, so viel er tragen kann. Lad ihm auf. Schick ihm weg, reich gesegnet von dir. So konträr zu unserem Denken. So herausfordernd. Was für ein wunderbarer Lebensstil das ist. Im verheißenen Land. Gott sagt, sei ein Segen, sei barmherzig, sei freigebig mit dem, was ich dir gebe, und ich werde deine Hände füllen. Ist das eine tolle Sache? Ist es eine tolle Sache, wenn du geben kannst, was nach dir gehört? Wir haben uns das gedacht, wenn wir Weihnachtsgeschenke für unsere Missionare gepackt, ne? Und manche Leute haben einfach gesagt, hey, das sind 50 Euro, kauf was ein. Ich glaube, das hat irrsinnig Spaß gemacht, Geld auszugeben, was nicht ihr ist. Einzukaufen. Ist eine tolle Sache, oder? Wir haben das alles schon erlebt, wo wir die Gelegenheit haben zu geben, was uns nicht gehört. Und wisst ihr was? Es ist genauso, wie es mit unserer Beziehung ist und Gott. Das, was wir haben, gehört ihm. Und wir dürfen geben von dem, was uns nicht gehört. Und er versorgt uns mit mehr und wir dürfen mehr geben. Und ist eine klasse Sache, ein wunderbarer Lebensstil. So befreiend, so freigebig zu sein und zu geben, was dem Herrn gehört. Klasse, klasse Sache. Römer 8 sagt uns, wenn er seinen Sohn für uns gegeben hat, wird er uns dann mit ihm auch alles geben. Und wir dürfen einfach weitergeben. Wunderbare Sache. Und warum sollen wir geben? Was ist der Grund? Was ist die Motivation? Im Vers 15, du sollst daran denken, dass auch du im Land Ägypten Sklave warst und der Herr, dein Gott, dich erlöst hat. Darum befehle ich dir heute diese Sache. Warum wollen wir freigebig sein? Weil Gott uns so frei und so viel gegeben hat. Weil er uns erlöst hat. Weil unsere Schuld bezahlt hat. Wir waren Sklaven und er hat uns freigekauft und unsere Schuld bezahlt. Und er ist derjenige, der uns nicht nur freigehen lässt, sondern uns Segen über Segen über Segen auflädt und aufhäuft. Und man, wie in allem, Jesus, Gott ist das perfekte Bild für diese Prinzipien, die er uns hier lehrt. Und wie gesagt, für uns sind diese Gesetze, diese Dinge im Alten Testament geistliche Prinzipien, die hier illustriert werden. Jesus hat es perfekt vorgelebt. Und deswegen, weil er so gut ist und er alles für uns gegeben hat, deswegen wollen wir ihm zurückgeben. Vers 16, und es soll geschehen, wenn er zu dir sagt, ich will, das ist jetzt das Gabe, ich will nicht von dir weggehen, weil er dich und dein Haus liebt.
weil es ihm bei dir gut geht, dann sollst du einen Pfriem nehmen. Das war irgendwie so ein spitzes Ding. Und ihn durch sein Ohr in die Tür stechen.
Sehe die Wand. Unsere Zeit weit voraus. Piercing ist nichts Modernes. Wir glauben, das ist jetzt cool. Die Israeliten waren schon cool damals.
Du sollst einen Pfriem nehmen und ihn durch sein Ohr in die Tür stechen und er wird für immer dein Sklave sein und auch deine Sklavin sollst du so behandeln. Es soll nicht schwer sein in deinen Augen, wenn du ihn als das haben wir schon, gehört eigentlich noch zum ersten dazu. Es soll nicht schwer sein in deinen Augen, wenn du ihn als Feind von dir entlässt. Denn das Doppelte des Lohnes eines Tageslöhners hat er dir 6 Jahre lang erarbeitet und der Herr, dein Gott, wird dich segnen in allem, was du tust.
Also, wenn ein Israelit, ein Hebräer, gesagt hat, der sich verkauft hat als Sklave, gesagt hat, mir gefällt es bei meinem Herrn, der ist so gut zu mir und mir geht es gut hier, meine Familie versteht sich gut mit seiner Familie, meine Kinder spielen mit seinen Kindern und er ist ein guter Herr, dann konnte er sagen, ich will nicht frei ausgehen, ich will bei ihm bleiben und ihm mein Leben lang dienen. Nicht aus Zwang, sondern aus freiem Willen. Und dann haben sie ihm dann ein Flinserl gestochen, wie wir in Wien sagen, haben ein Piercing gemacht. Freiwilliger Sklave auf Lebenszeit. Das war ja entscheidend. Das ist genau das, was der Paulus meint, wenn er sich selbst als Sklave Christi bezeichnet. Dieses Wort im Griechischen, dieses Wort doulos, bezeichnet genau das. Einen Sklaven aus freiem Willen. Der aus freiem Willen bei seinem Herrn geblieben ist und ihm dient. Das ist, was der Paulus sagt. Ich bin ein Sklave Christi. Einer, der ihm dienen will. Nicht, weil ich muss, sondern weil er so gut ist. Und weil er mich so liebt. Ich muss nicht, aber ich will. Ich will Jesus dienen, weil er so viel für mich getan hat und mir so sehr gedient hat. Wie gesagt, Jesus ist der perfekte Diener und Sklave und der uns das perfekt vorgelebt hat. Er hat uns erlöst aus unserem Bankrott und unsere Schuld bezahlt. Er hat uns frei gemacht. Philipperbrief Kapitel 2. Seine Göttlichkeit abgelegt und sich erniedrigt. Mensch geworden, Knechtsgestalt angenommen. Sich nochmal erniedrigt bis zum Tod am Kreuz, um uns zu dienen, um uns zu lieben, um uns zu befreien. Er ist der ultimative Sklave geworden. Und er hat sich durchbohren lassen für uns. Und das Verrückte ist, er sagt seinen Jüngern, erstmal das Beispiel habe ich ein Zitat aus Matthäus 20, und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er hat perfekt vorgelebt. Und dann sagt er aber seinen Jüngern, er, der Sklave geworden ist für uns, er sagt zu seinen Jüngern, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, sondern ich nenne euch meine Freunde. Und Paulus und die Apostel würden sagen, wow, Herr, du hast uns so beschenkt. Und Herr, wir wollen gern deine Freunde sein, aber Herr, wir wollen noch mehr. Wir wollen auch deine Sklaven sein. Die dir dienen. Weil du bist so gut. Wir wollen dir dienen. Nicht aus Zwang, sondern aus freiem Willen. Und was gibt Schöneres? Was gibt Bereichernderes und Befreienderes und Befriedigerendes, als dem Herrn zu dienen? Was habe ich gestern drüber nachgedacht? Was Besseres können wir mit unserem Leben anfangen, als für den Herrn zu leben und ihm zu dienen? Wir sind so beschenkt, dass wir ihm dienen dürfen. So beschenkt, dass wir seine Diener sein dürfen. Es gibt keinen besseren Herrn. Was sollten wir sonst anfangen mit unserem Leben?
Vers 19. Alles männliche Erstgeborene, das unter deinen Rindern und unter deinen Schafen geboren wird, sollst du dem Herrn, deinen Gott, heiligen. Du sollst mit dem Erstgeborenen deines Rindes nicht arbeiten und du sollst das Erstgeborene deiner Schafe nicht scheren. Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du es essen, du und dein Haus, Jahr für Jahr an der Stätte, die der Herr erwählen wird. Wenn aber ein Makel an ihm ist, dass es lahm oder blind ist, irgendein schlimmer Makel, darfst du es dem Herrn, deinem Gott, nicht opfern. Und in deinen Toren magst du es essen, der Unreine und der Reine gleichermaßen wie die Gazelle und der Hirsch. Nur sein Blut darfst du nicht essen, auf die Erde sollst du es gießen, wie Wasser. Das haben wir ja schon besprochen. Das Blut ehren als Bild für Jesus. Diesen Erstgeborenen der Tieren, die Erstlinge, dem Herrn zu geben, das war auch wieder eine Erinnerung an die Erlösung aus Ägypten.
wo Gott die Erstgeborenen geschlagen hat, der Ägypter, aber die Erstgeborenen die Israeliten verschont haben, deswegen sollen sie die dem Herrn weihen und die Menschen werden ausgelöst und die Tiere werden dem Herrn geopfert und Erstlinge von dem Ertrag. Uns erinnert es natürlich gleichzeitig auch an den einzigen eingeborenen Sohn Gottes, der uns erlöst hat. Und wieder dasselbe hier. Sie bringen es zum Herrn und feiern erstmal eine Party. Party, dass sie es dem Herrn geben dürfen. Unser Geben für den Herrn ist eine Freude. Geben ist seliger als niemand. Und selbst mit dem Anteil kommen wieder hin, dürfen Anteil haben an dem, was sie dem Herrn geben, sind mitgesegnet, mit bereichert. Ich mag das. Zehnten genommen, dem Leviten gebracht, haben ihm nicht gegeben mit Trauer, sondern mal ordentlich eingekauft, haben ein Grillfest gehabt mit ihm, hey, setzen wir uns zusammen, das ist eine coole Sache. Wir feiern, dass Gott uns so versorgt und so liebt. Erstgeburt dem Herrn geopfert und wieder dasselbe getan. Wirklich, wenn wir dem Herrn mit der rechten Einstellung geben, dann ist es eine Freude und dann ist es ein Segen. Schnell noch Kapitel 16. Haben wir schon durchgenommen. Die Feste in Israel, im 3. Mose, Kapitel 23, haben wir das schon durchgenommen. Ist auch schon spät, deswegen werden wir die Verse nicht durchlesen. Aber wir haben die drei Feste, die verpflichtend waren. Wir haben das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote, die ersten 8 Verse, erinnert an die Befreiung aus Ägypten und die Erlösung. Natürlich prophetisch wieder an das, was Jesus für uns getan hat. 1. Korinther 5, Vers 7 sagt uns, dass Jesus unser Passalam ist. Johannes der Täufer hat gesagt, siehe das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. Dieses Blut an dem Türpfosten ist ein Bild für uns, für Jesu Blut, das er am Kreuz für uns vergossen hat. Wir erinnern uns auch an unsere Erlösung und das ist wichtig, wir feiern das im Abendmahl. Das zweite Fest war, Verse 9 bis 12, Pfingsten, das war das Erntedankfest im Frühjahr, wo sie die Erstlinge der Ernte dem Herrn gebracht haben. Prophetisch, denke ich, spricht es von der Auferstehung. Jesus ist der Erstling, der Erste, der auferstanden ist, sagt uns der Korintherbrief. Erstling ist der, der die ganze Ernte repräsentiert. Deswegen wissen wir, weil er auferstanden ist, werden wir auferstehen. Das wurde gefeiert am Pfingstfest. Dritte Fest war das Laubhüttenfest. Das war das Erntedankfest im Herbst. Erinnerung an die Versorgung Gottes. Und auch da, wenn ihr es nachlesen wollt, auch das sollten sie fröhlich feiern mit den Sklaven und den Armen und den Witwen. Alle gemeinsam ein fröhliches Fest feiern. Vers 16. Dreimal im Jahr soll alles bei dir, was männlich ist, vor dem Herrn, deinem Gott erscheinen an der Stätte, die er erwähnen wird. Am Fest der ungesäuerten Brote und am Fest der Wochen und am Fest der Laubhütten. Sagst du vor allem den Männern. Alle durften kommen, die Frauen und Kinder durften mitkommen, aber die Männer mussten kommen. Auch was, wo sie sich nicht wirklich dran gehalten haben. Aber ich finde es interessant. Männer, wir haben den Frauen was hinten nach. Geistlich gesehen. Männer sind oft geistlich träge. Sehen das bei uns. Frauen treffen sich wöchentlich zum Frauengebet. Wir Männer einmal im Monat und die letzten 2 Mal war keiner da. Gott sagt, Gott fordert die Männer heraus. Sagt ihr Männer, ihr kommt regelmäßig 3-mal im Jahr im Tempel und feiert den Herrn. Vernachlässigt nicht Gottesdienst. Vernachlässigt nicht euer geistiges Leben. Auch diese Leidenschaft, in die Gott euch stellen will, in Familie und Gemeinde. Erscheint vor dem Herrn. Vers 17, jeder nach dem, was seine Hand geben kann. Vers 16, der letzte Teil haben wir nicht gelesen. Und man soll nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen, jeder nach dem, was seine Hand geben kann, nach dem Segen des Herrn, deines Gottes, den er dir gegeben hat. Wir sollen kommen mit einer Bereitschaft zu geben. Wenn wir vor dem Herrn kommen, wenn wir in den Gottesdienst zusammenkommen, sollen nicht mit der Einstellung kommen, ach Herr, ich will von dir empfangen und die anderen sollen mir dienen. Und wenn mir nicht gedient wird in der Gemeinde, dann suche ich mir eine andere. Keiner hat mit mir geredet heute. Nee, der Herr sagt, wir sollen kommen mit dem Herzen zu geben. mit dem Herzen dem Herrn zu geben. Jesus, ich will dich preisen heute Morgen, heute Abend, ich will dich anbeten, deswegen bin ich hier, um dir zu dienen, Herr. Ich bin hier, um dir zu geben, Herr, und dich mit meiner Habe anzubeten. Und ich komme, um den Geschwistern zu geben und den Geschwistern zu dienen, um für sie zu beten, um ihnen zu dienen, sei es dadurch, dass man übersetzt, sei es dadurch, den anderen zu ermutigen, dem anderen zu helfen, dem anderen zu geben, wenn er eine Not hat. Herr, ich bin Herr hier, um zu dienen. Es ist mein Gottesdienst. Und so kommen wir, und wir kommen, um zu dienen, von mir selbst zu geben, und in dem Prozess werden wir gesegnet. Wie schon oft gesagt hat, Segen, Glück ist ein Nebenprodukt, wenn wir Gott dienen und den anderen dienen. Und genau das kann man beobachten im Leben von Menschen. Die selbstsüchtig in den Gottesdienst kommen, um zu empfangen und sich bedienen zu lassen, ja, die gehen oft dann leerer, als sie gekommen sind. Aber hey, ich schaue die Leute an, die hierher kommen und die wirklich von sich selbst geben und dem Herrn preisen und anbeten und dienen und nachher noch mit Leuten beten und sich Zeit nehmen und Mann, und wir kennen es aus unserer eigenen Erfahrung. Du gehst so erfrischt, so befreit und so gestärkt nach Hause. Ist das nicht wahr? Wir haben das alle erfahren. Wenn wir geben, wenn wir dienen, so erfrischend, so gut. Da liegt der Segen drin. Und das ist der Grund, warum Gott uns sagt, dass er möchte, dass wir sein Volk Geber sind, die ihm geben, die dem Herrn geben, weil da drin liegt der Segen. Lass uns beten. Herr, ich glaube, du hast uns unheimlich herausgefordert heute Abend. Mich zumindest. Gott, wir dürfen wachsen als Geber und als Diener. Und darum bitte ich, Herr, schenk uns Gnade, wirklich diese Wahrheiten zu begreifen. Wirklich frei zu werden. Gott, ich wünsche mir das für uns alle, dass wir Menschen werden, die frei sind, zu geben. Und das nicht nur im Materiellen, Herr, sondern wirklich frei sind, zu geben von unserer Zeit, von unserer Sympathie, von unseren Gaben, von unserer Liebe, Herr, die du uns schenkst. All diese Dinge, die wirklich von dir kommen, Gott. Wirklich hier zusammenzukommen und einander zu dienen, einander zu geben und einander zu segnen. Und Herr, wir wissen, dass du der Versorger bist und dass du nicht zulassen wirst, dass wir ausbrennen oder dass wir leer nach Hause gehen, sondern wir werden reicher sein und beschenkter und befreiter und glücklicher als je zuvor, Herr, wenn wir es wirklich begreifen. Weil das ist dein Plan und dein Plan ist gut für uns. So hilf uns Gott, dass wir von diesen Prinzipien im Alten Testament lernen, dass wir ein Volk sind, das heilig ist und abgesondert, wie wir letzte Woche gelernt haben, aber dass wir auch dein Volk sind, das ein gebendes und ein freigebiges Volk ist. Menschen, die frei sind. Danke, dass das dein Herz ist.